Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen und würde jetzt gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr, dass man es auch spüren durfte, auch im Lobpreis, Herr. Du bist derjenige, der unsere Herzen verändert. Danke dir auch für das Zeugnis von der Franzi. Und ja, ich habe es echt auch im Gesang auch gespürt, Herr, wie du einfach da bist und dich zu uns stellst. Und das tut einfach gut, Jesus. Und ich bete jetzt, dass du deine Worte wirklich in meinen Mund reinlegst und uns einen Hörer gibst auf dich, weil du bist derjenige, der unser Leben verändert, Herr. Und wir wollen einfach uns von dir verändern lassen. Amen. Kannst du das Ding noch anmachen? USB-Stick? Den habe ich nicht mehr. Der Ding habe ich schon gelöscht. Aber auf Church Tools ist es drauf, wenn du da guckst. So kann es noch eine Veränderung geben. Ich habe extra heute Morgen noch Folie vorbereitet, die jetzt nicht so spektakulär sind wie sonst. Aber ich habe gedacht, wenn wir jetzt schon drin sind, dann bekommt ihr der Bibeltext wenigstens an die Wand geworfen und müsst nicht mit der Bibel selber nachschlagen oder so. Aber jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Genau, kannst du mir den Timer noch anmachen, wenn wir auch hier drin sind? Das wäre cool. Okay, den Text, den ich euch mitgebracht habe, steht im Alten Testament. Und das ist eigentlich ein Text ans Volk Israel. Und ich glaube aber, dass wir da davon wirklich sehr viel mitnehmen können. Auch. Also mich hat es angesprochen, hat ein neues Licht drauf geworfen, was es eigentlich bedeutet, erlöst zu sein. Und das ist ja jetzt auch wieder ein Wort, ich habe mir überlegt, wo das so im Alltag vorkommt, erlöst. Ist eigentlich so ein frommes Wort irgendwie. In Religionen hört man es, ist die Rede davon, von Erlösung. Ich bin ja Sportfan, da kommt es auch manchmal vor. Der erlösende Ausgleich in den letzten Sekunden. Habe ich noch gegen die Schweiz gefeiert im Eishockey, gestern leider nicht. Bei den Finnen oder vorgestern war es, glaube ich, weiß gerade gar nicht mehr. Genau, aber da kommt es vor. Also Erlösung ist eigentlich was frei macht, was dann die ganze Spannung geht raus auf einmal. Uns geschieht das, was man sich erwünscht hat, also was Positives. Genau, und da wollen wir jetzt mal reingucken in diesen Bibeltext. Geht das bei dir, Hanna, oder? Ist noch unterwegs. Okay, sonst klicke ich nachher vor. Ich lese einfach trotzdem schon mal den Text vor. Steht in Jesaja 43, 1 bis 5. Und die Rahmengeschichte ist die, dass das Volk Israel, also die Juden, die wurden ja nach Babylonien verschleppt und das alles war ja ein Gericht Gottes. Das muss man auch im Hinterkopf wissen. Also das Volk, das hat nicht so gelebt, wie Gott sich's vorgestellt hat, hat Götzen gehabt und Gott hat es auch prophezeit, dass die Zeit kommt, dass sie da eben ein anderer König kommt und politisch sie besiegt und dann eben eine Verschleppung auch stattfindet. Und die sitzen jetzt eben in dieser Gefangenschaft und bekomme dann aber nach einer gewissen Zeit von Jesaja diese Botschaft zu hören. Ich glaube, der Text hat auch mit uns zu tun, weil auch gerade in Jesaja oder vor vom Knecht Gottes die Rede ist und davon, dass eben Gott genau so eine Erlösung auch für alle Völker stattfinden lassen wird. Und das ist letztlich das, was in Jesus geschieht. Deshalb glaube ich, können wir den auch wirklich für uns nehmen und nochmal da drauf gucken, was denn das wie man da Erlösung verstehen kann. Jesaja 43, 1 bis 5. Erlöst Leben, habe ich es mal unterschrieben. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Wir wissen, dass der Text ja auch aktuell wurde, auch noch auf einer ganz anderen Ebene, mit dem das Volk Israel überhaupt jetzt wieder als politisches Land existiert. Da gab es auch so einen Zurückholer. Auch das, da sieht man, dass da was drinsteckt, was sich auch wiederholt durchaus. Also nicht nur in Babylonien geschehen ist. Erste Botschaft ist eine Botschaft ja für Israel, fürs Volk Gottes ganz konkret. Eben, da wird sagt Jesaja, es kommt die Zeit, da kommst du aus diesem Exil zurück in dein Land. Ich führe dich zurück. Und es steckt in dem Text auch drin, dass es sich ganz klar auf die Seite von Israel oder Jakob stellt. Er ist der Gott Israels und der Gott Jakobs. Und die anderen Völker werden keinen Stich machen. Er sagt, er gibt Ägypten als Lösegeld, Seba, Äthiopien und so weiter. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das ein brutales Menschenbild, Gottesbild, was da dahinter steckt? Der opfert Völker aufgrund von Israel, dass Israel existiert. Und ich denke, so einfach lässt sich das nicht lösen. Aber mir hat der Gedanke geholfen, auch in der Predigtvorbereitung, dass ich glaube, wir Menschen, wir schlagen uns eh die Köpfe ein. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Da braucht man Gott gar nicht dazu. Und ich glaube aber, wenn es drauf ankommt, dann weiß Gott, auf welcher Seite er steht. Nämlich auf der Seite seines Volkes. Und das passiert, glaube ich, letztlich. Dass da, wo es um seine Leute geht, um seine Kinder, da stellt er sich zu seiner Kinder. Und die anderen machen keinen Stich. Und ich glaube, das ist auch was, wo auch zu uns sprechen darf. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wo die Botschaft eben nicht nur an Israel geht, sondern auch an uns, dass er sich zu uns stellt. So wie er sich damals zu Israel gestellt hat, so stellt er sich auf unsere Seite. Er ist auf unserer Seite. Und das heißt, er verteidigt uns auch andere gegenüber, die ihn nicht kennen. Er macht einen Unterschied zwischen denen, die mit ihm unterwegs sind und zwischen denen, die nicht mit ihm unterwegs sind. Das steckt in dem Text drin. Aber ich glaube nicht, dass er Interesse hat, Ägypten, Äthiopien, irgendwelche Länder oder Menschen, die ihn glauben, nicht an ihn glauben, zu vergraulen, sondern ich glaube, er schützt sein Volk. Das ist letztlich da. Er gibt seinem Volk den Raum und wo der angegriffen wird, da setzt er sich auch ein. Und was ist der Grund, weshalb er zu Israel steht? Ich habe extra den Rahmen nochmal gespannt. Das war das babylonische Exil, das war eine Strafe, eine Maßnahme Gottes, dass er das zugelassen hat, dass da eben in dem Punkt wirklich ein fremder König übers Volk herrschen durfte und das verschleppen durfte. Und das hat ja natürlich einen Grund. Das Volk, das war nicht treu. Und dann kann man sich ja fragen, was ist denn der Grund, dass Gott jetzt zu diesem Volk steht und es wieder zurückholt. Und der Grund wird uns genannt, das steht in Vers 4, da heißt es, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe. Und ich glaube, das ist der Grund. Das ist der Grund, weshalb Gott zum Volk Israel steht. Nicht, weil die auch heute alles richtig machen, er ist immer noch der Gott vom Volk Israel, auch in den Konflikten, wo es jetzt steht. Sondern weil er es liebt. Und so steht da auch auf uns, dass wir wertvoll oder kostbar sind, liegt nicht an unserem Leben, das wir führen, sondern an der Liebe und an dem liebevollen Blick, den Gott auf unser Leben hat und der sich durch Jesus auch in uns offenbart. Wir sind kostbar und wertvoll, weil wir geliebt sind. Das ist der Grund. Nicht, weil wir besser sind, weil wir frommer sind. Oder sonst irgendwas. Und deshalb hält es eben auch da, wo man mal einen Fehler macht oder sündigt oder untreu ist. Nur deshalb können wir damit rechnen, dass Gott nach wie vor auf unserer Seite ist. Das ist der einzige Grund, der liegt in Gott selber. Und man kann sich ja auch fragen, kostbar und wertvoll, finde ich, ist beim Volk Israel, wenn man das jetzt, das ist ja eine Botschaft für das Volk Israel in erster Linie, wenn man sich das Volk anguckt, so ein kleines Volk, auch im Jesaja, in dem Kapitel, sagt er, du Wurm, Jakob, ich habe dich aufgehoben, mich um dich gekümmert und so. Das ist nichts. Und ich finde, also gerade israelisch, wenn man die Weltgeschichte anguckt, ist für mich schon ein Zeugnis vom lebendigen Gott. Weil ich es mir nicht erklären kann, dass ich irgendwie, wenn ich die Nachrichten anschalte, sich die Weltpolitik um so ein kleines Land da dreht. Und der Nahostkonflikt, wie viele Konflikte gibt es denn sonst noch? Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil Israel der Augapfel Gottes ist letztlich. Und weshalb ist es der Punkt, wo sich die Weltreligionen drum streitet plötzlich? Weil gerade im geistlichen Sinn Israel einen Stellenwert hat vor Gott. Und weil eben dann auch andere Religionen und die Gegenseite ein Interesse hat, genau da anzugreifen. Aber ich finde das einfach interessant. Und Gott sagt, dieses Volk ist kostbar und wertvoll. Und deshalb existiert es auch so lang. Und deshalb existiert es auch jetzt wieder in politischer Form. Und deshalb hängt an seiner Liebe. Und es ist eben auch die Botschaft für uns. Jesus, heißt es, ist für die Sünde der Welt gestorben. In Johannes 3,16 heißt es, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingab, damit alle, die durch ihn glauben, zu Kinder Gottes werden. Er hat uns geliebt, die Welt, da geht es nicht nur um Israel. Und deshalb heißt es, so wie Gott hier mit Israel verfährt, wird er mit uns nicht anders verfahren. Er hat genau diese Liebe gezeigt in Jesus für uns. Und das ist der Grund, weshalb wir kostbar und wertvoll sind in seinen Augen und weshalb er sich auf unsere Seite stellt, weil er uns eben wirklich bedingungslos liebt. Mir hat es ein tieferes Verständnis für Erlösung gegeben, auch dieser Text. Da wollen wir mal reingucken. Also gerade das Wort Erlösung habe ich nochmal geguckt, das ist im Hebräischen jetzt, das ist ja Altes Testament, Jesaja, da heißt Gaal. Dann habe ich mal geguckt, wo das Wort denn noch vorkommt. Und dann war gleich die erste Stelle, war eben aus der Geschichte von Jakob, von diesem Mann, aus dem dann das Volk Israel wurde. Und der sagt auf sein Leben, zurückblickend, sagt er, als er die Söhne Josefs segnet, in 1. Mose 48, 16, und der Gott, der mich von allem Unglück erlöst hat, er segne diese jungen Männer. Also für Jakob ist Erlösung etwas, was ihn aus dem Unglück herausgeführt hat. Und da geht es ihm um dieses Unglück in seinem eigenen Leben. Also nicht jetzt erstmal um was total vergeistlicht, irgendwo ganz weit weg, sondern es geht um seine Probleme, um seine konkrete Herausforderungen, die er im Alltag hatte. Und wenn man sich die jetzt mal anguckt, da benutzt er dieses Wort erlöst. Er hat ihn aus diesem Unglück erlöst. Und wenn man die Geschichte anguckt, dann hat es einerseits mit eigener Schuld zu tun, das Unglück, in dem er war. Jakob war der Lügner, kann man sagen. Er hat sich der Segen erschlichen im Esau gegenüber. Das war kein Kavaliersdelikt oder irgendwas Besonderes, Frommes, was er da gemacht hat. Sondern durch Lüge hat er sich ein Recht erkauft und daraus ist ein Familientwist entstanden. Streit in der Familie aufgrund von Schuld, wo er Trage hat. Er hat dann Josef bevorzugt als Vater, seine anderen Kinder gegenüber. Auch das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, auch kein frommes Vorbild, würde ich zumindest sagen. Und aus diesem Unglück hat ihn Gott herausgeführt und erlöst, könnte man sagen. Er hat es geschafft, dass es eine Versöhnung gab mit Esau. Er hat es geschafft, dass auch das, was aus diesem Bevorzugung Josefs raus resultiert ist, dass er verschleppt wurde nach Ägypten und so weiter, dass es da sogar auch wieder eine Zusammenkunft gab in der Familie. Auch das hat er geschafft. Er hat den Streit geschlichtet. Dann war das persönliche Unglück eine Hungersnot, für die er erstmal ja gar nichts kann. Aber auch da hat ihm Gott geholfen, hat ihn erlöst, hat ihn durchgeführt. Und hat eben in Ägypten durch den Josef, der schon dort auf ihn gewartet hat, Asyl gewährt und für Nahrung gesorgt. Auch das ist ein Punkt, wo er sicher Erlösung erlebt hat, in dem Sinn, wie er es verstanden hat. Ich habe es mal so überschrieben mit groß, er löst, nämlich Gott löst das Problem oder diese Schwierigkeiten, die Jakob in seinem Leben hatte, und so will er, glaube ich, auch in unserem Leben Erlöser sein. Nicht nur Gotteskindschaft, beziehungsweise Gotteskindschaft zeichnet sich darin aus, dass wir eben jemanden an unserer Seite haben durch unsere alltägliche Probleme hindurch, der uns da durchführt und auch da hilft. Interessant ist der Zeitpunkt, wo das ja Jakob sagt, das ist ein Zeitpunkt, wo er nach wie vor im Asyl lebt in Ägypten. Nicht in seinem Land und so weiter, wo er herkommen ist. Also es hat sich nicht alles in Luft aufgelöst, sagt mir das. Trotzdem kann er von Erlösung sprechen. Und ich glaube, so ist es auch vielleicht in unserem Leben, dass sich auch nicht alles in Luft auflöst, alle Schwierigkeiten weg sind, alles so, wie wir uns das vielleicht selber gern hättet oder vorstellen würdet. Aber ich glaube, dann ist vielleicht Erlösung das, dass dieses Thema einen nicht mehr unfrei macht und dass man vielleicht dann auch in dieser Situation einfach auch spüren kann, dass da Gott mit drin ist und dass man trotzdem auch einen Frieden drüber haben kann und sich arrangieren kann mit dem, was man nicht lösen kann. Ein Schlüsselvers in dem Text, wo wir gelesen haben, ist aus meiner Sicht, oder ein Schlüsselvers ist der Vers 1 gleich. Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wird auch oft als Konfirmationsspruch oder Spruch zur Einsegnung oder Taufspruch verwendet. Und da steckt eigentlich auch schon viel drin. Da fängt nämlich an mit diesem Doch nun. Und das bezieht sich eben auf das, dass das Volk Israel im Exil war, dass es eben Mist gebaut hat. Das ist das Doch nun. Jetzt aber, trotzdem, das steckt in diesem Doch nun. Trotz meiner Untreue kommt jetzt diese riesengroße Zusage, die Gott da trifft. Und dann heißt es, der dich erschaffen hat, hat dich erlöst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Gott kennt mich, kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, das wurde mir so richtig bewusst, wenn ich mein eigenes Leben angucke, auch im Hier und Jetzt, meine Eltern kennen Lebensphasen von mir, die ich nicht kenne. Zumindest nicht bewusst. Die ersten 1, 2 Jahre, 3 Jahre, das wird vielleicht immer weniger, keine Ahnung, die kennen meine Eltern besser wie ich. Aber es war mein Leben. Wie viel mehr kennt dich Gott, der dich, wo es heißt in Psalm 139, der uns im Mutterleib schon bereitet hat. Noch viel früher. Schon da, wo wir, sage ich mal, ohne technische Hilfsmittel erst recht nichts sehen. Also zumindest nicht das Baby sehen können. Gott war da schon dabei und hat uns gemacht. Und weil er uns so durch und durch kennt und uns geschaffen hat, lehnt er uns trotzdem nicht ab. Das ist das Besondere an dem Text. Er lehnt uns eben nicht ab mit dem Mist, wo wir noch bauen, weil er uns liebt, weil er uns geschaffen hat. Das heißt, er hat dich und mich gewollt. Das ist das. Er schafft nicht jemanden, den er nicht will, den er nicht liebt, auch dort schon. Und wenn es da heißt, der dich geschaffen hat, der hat dich erlöst, dann geht es viel vor dem, was wir alles in unserem Leben verbockert oder richtig oder falsch machen. Und das muss uns bewusst werden, glaube ich. Da ist die Entscheidung getroffen, der Erlösung. Weit bevor wir anfangen können, mich zu bauen. Und weil das so viel, so tiefer liegt, deshalb hält es auch manchen Mist aus. So wie auch Eltern, die ihre Kinder wirklich lieben, manchen Mist der Kinder ertragen und aushalten und sie nicht fortjagen, weil die Liebe tiefer ist und mehr verbunden ist und existenziell ist. Erlösung ist ein Gegenmittel gegen Angst, heißt es da in dem Text auch. Habe keine Angst, ich habe dich erlöst. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Das heißt, es gibt keine Situation, Angst ist ja was einen bedrängt. Ich glaube, das kommt sogar der Begriff her, Angst. Es gibt keine Bedrängnis, wo es nicht wirklich auch einen Ausweg gibt durch Gott, auf die eine oder andere Art. Und ich glaube, das ist das, wo Erlösung dann auch das Gegenmittel ist. Zu wissen, es gibt einen Weg. Es ist nicht Sackgasse. Egal, was dein Problem gerade ist oder diese Situation, in der du steckst. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Angst eine große Rolle spielt. Und interessanterweise, egal auf welcher Seite man sich bewegt, wenn man denn von Seite sprechen mag, Die einen haben vielleicht Angst vor Corona, dass sie angesteckt werden, haben Angst, dass sie nicht rechtzeitig geimpft werden. Und die anderen haben Angst vor einem totalitären Staat vielleicht, haben Angst, dass ihre Grundrechte flöten gehen. Beides ist Angst. Und auch da ist Erlösung ein Weg und ist das, dass Gott einen Ausweg schafft, einen anderen Weg noch vorbereitet hat. Es ist wichtig zu gucken dann mal, was das bedeutet, Erlösung in diesem Text. Erlösung hat nämlich damit zu tun, dass es eine ganz starke Bindung zum Erlöser gibt. Hier heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und das ist ein Satz, der kann tiefe Freude in einem auslösen oder ganz tiefe Ängste ausbreiten. Du gehörst mir. Weil da kommt es echt davon an, wie das Verhältnis zu der Person ist, zu der ich gehöre. Wenn das ein Tyrann ist, jemand ist, der es nicht gut mit mir meint, dann ist das die schrecklichste Botschaft, die es überhaupt gibt, wenn der sagt, du gehörst mir. Ist keine Chance, du kannst nirgends anders hin, ich bestimme über dein Leben. Wenn es aber dieser Gott ist, von dem wir hier redet, der dich von Anfang an gewollt hat, der selber Erlösung schafft in deinem Leben, der dich durch Probleme durchführen will, dir nicht Probleme machen will, dann ist es eine Liebesbotschaft. Du gehörst mir. Trotzdem ist es aber auch was, wo unserem modernen Erlösungsverständnis vielleicht total widerspricht. Denn ich glaube, bei uns bedeutet Freiheit eben niemand zu gehören. Tun und lassen zu können, was ich will. Frei von allem und von jedem mich zu bewegen. Ich denke, das trifft vielleicht auch so eine Bindungsangst, wo bei uns in der Gesellschaft immer größer wird, auch Heirat und so weiter, das macht mir auf. Gibt es einfach auch große Ängste, sich an eine Person zu binden und so. Da greift dieser Erlösungsgedanke, wie er eigentlich in der Bibel steht, hat es da schwer dagegen. Weil da steht wirklich, du gehörst mir. Und ich glaube, das ist existenziell wichtig, dass ich Erlösung erlebe, dass ich das annehme, dass ich jemand anderem gehöre und nicht mehr nur mir selber. Der uns geschaffen hat, der hat uns beim Namen gerufen, heißt es da. Der hat dich beim Namen gerufen. Der dich durch und durch kennt, besser wie du dich selber kennst. Und da ist schon klar, wenn mich jemand besser kennt, wie ich mich selber kenne, dann ist er wahrscheinlich auch der bessere Erlöser, wie ich selber. Und von dem her denke ich, ist es auch wichtig, ihm diese Verantwortung zu übertragen. Er ist der bessere Troubleshooter als ich, weil er weiß, was mir wirklich gut tut und wo ich vielleicht auch durch muss, aus welchem Grund auch immer. Er hat dich bei deinem Namen gerufen, habe ich mir an eine Geschichte denken müssen im Französischunterricht. Ich hatte immer mehrere Matthiasse bei uns in der Klasse. Und da habe ich ganz lange so die Strategie gefahren, weil ich gewusst habe, der hat uns nur mit Vorname angeredet und der hat uns nicht so gut kannt. Und dann habe ich halt immer so starr nach unten geguckt, weil ich nicht drankommen wollte. Und der andere Matthias saß natürlich neben mir und ich habe oft das Duell gewonnen, weil er als erstes hochguckt hat und der war natürlich dran, musste antworten. Das Spiel ging so lang gut, bis er meinen Nachnamen erkannt hat. Dann konnte ich natürlich nicht mehr starr nach unten gucken, dann hat er schon blickt, was Sache ist. Aber Gott ist da eben anders, der kennt uns nicht nur beim Namen, so wie mir es vielleicht, wie es in dem Beispiel jetzt ist. Er kennt uns beim Namen, heißt, er kennt uns wirklich durch und durch. Er weiß, wer wir sind, weil er eben unser Schöpfer ist. Und er weiß auch, was wir für einen Mist gebaut haben und sagt eben dann trotzdem, dieses Trotzdem der Erlösung. Wenn du durchs Wasser gehst, heißt es da. Und das zeigt auch, dass Erlösung auch fürs Volk Israel nicht Problemfreiheit heißt, sondern dass er uns durch Probleme durchhilft, durch Herausforderungen durchhilft. Das ist Erlösung letztlich. Und das heißt, ich habe dich erlöst, das heißt, das ist geschehen. Er hat uns erlöst. Erlösung ist geschehen auch für uns am Kreuz. Das ist geschehen, das steht fest. Ich finde, die Geschichte Israel gibt uns da auch ein tolles Bild, wie das war mit Ägypten und mit dem Auszug in die Freiheit und alles. Das ist geschehen, die waren schon frei, die waren schon unterwegs. Und trotzdem sind sie durch die Wüste gegangen und sind auch dort durchs Wasser gegangen. Auch wenn das hier sicherlich ganz allgemein gemeint ist, durch Wasser und Feuer, das heißt durch alle möglichen erdenklichen Herausforderungen, die es gibt und wo wir eigentlich keine Chance dagegen haben, da will er uns durchführen. Und zwar so, dass es unserer Seele nicht schadet, dass wir nicht zugrunde gehen. Und die Befreiung aus Ägypten, die zeigt mir auch dieses, was dann kommt an Probleme, das ist wie so das Nachjagen der Ägypter. Die haben den Sieg, die haben schon verloren, aber die jagen halt nach. Und so sind, glaube ich, auch unsere Probleme oder Herausforderungen, die wir haben. Das hat nichts damit mit dem gesamten Ausgang zu tun, sondern es ist ein Nachjager. Und trotzdem kann das natürlich einem noch Schaden anrichten und einen in starke Bedrängnis bringen und alles. Das ist damit ja gar nicht gesagt, dass das nicht so ist. Aber das heißt nicht, ist kein Zeichen dafür, wo die Reise dann am Schluss hingeht. Sondern die Macht des Bösen ist gebrochen am Kreuz und der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Auch da, wo er, wie es an anderer Stelle heißt, in die Ferse reinsticht. Er kann uns nicht komplett erledigen. Die Erlösung für uns besteht in einem Bund. Und das, finde ich, verkörpert das nochmal, um was es geht. Das steht jetzt nicht so in dem Text, da gehen wir jetzt mehr in das über, wie es im Neuen Testament ist. Es ist ein neuer Bund, den Jesus einrichtet, wo eben wir auch dazugehören, nicht nur Israel. Und das ist passiert durch seinen Kreuzestod, der neue Bund. Und ein Bund hat einen Bundespartner und das ist eigentlich ein militärischer Begriff. Das heißt, wenn ich ein Bündnis habe, die NATO, wie auch immer, was es da so bei uns gibt, dann ist klar, wenn ein Partner angegriffen wird, dann sind die anderen mit im Boot. Und so ist es bei Jesus auch. Wenn du angegriffen wirst, da ist er mit im Boot. Und er ist der starke Part in diesem Bund. Nicht mir selber. Das heißt, ich brauche nicht allein meine Probleme managen, aber es heißt auch, wenn er der stärkere Partner ist, dann gibt er auch die Richtung vor, wie man da jetzt dran geht und nicht ich habe es ihm vorzuschreiben. Er löst, heißt ihm folgen, so habe ich es mal zusammengefasst. Wenn er derjenige ist, der mein Erlöser ist, dann muss ich ihm folgen, um an Erlösung zu kommen und auch in diesem Erlösungsgeschehen mit drin zu sein. Ich habe ein Bild gehabt im Gebet, wo ich gehört habe oder gefragt habe, was dran ist und so weiter. Und das fand ich ganz anschaulich. Und da war es so, dass ich in so einem Raum war. Das war so was wie so ein, weiß nicht, Ankleidezimmer kann man nicht sagen, aber so Lager vielleicht, irgend sowas. Und dann war Jesus so hinter mir und hat so die Jacke angezogen. Und ich habe so, dann schoss so der Gedanke in mir, ja, wieso will der jetzt eigentlich gehen? Ich bin doch da, mir geht's gut hier, jetzt verlässt er mich. So war so der Gedanke. Und dann wurde mir aber klar, diese Jacke, das ist für mich ein Bild, geht es jetzt weniger auch um Gottesdienst draußen oder drinnen, sondern ist ein Bild, dass er aufbricht. Und ich habe für mich dann gefragt, wie bin ich denn drauf, dass ich ihm jetzt vorschreibe, wo er sein muss. Eigentlich müsste ich es umdrehen und frage, ja, dann muss ich jetzt auch meine Jacke anziehen und mit ihm gehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, gerade Religiosität, und das war es auch beim Volk Israel, kann einem total in die Quere kommen. Weil dann bleibt man in diesem Lager stehen, in diesem, wo die Ausrüstung und alles ist und die Rituale und alles ist wunderschön und so und verpasst vielleicht die Situation, wo Jesus sagt, so, jetzt gehen wir aber raus. Jetzt nimmst du mal deine Ausrüstung mit. Beim Volk Israel, das kommt auch in diesem Text vor, da war es der Tempel. Und interessanter, also in dem Jesaja 43 könnt ihr dann noch nachlesen, interessanterweise haben die im Exil drüber nach und mit Gott gehadert, haben gesagt, wie kann es sein, dass uns diese Katastrophe passiert ist. Wir haben es doch so tolle Gottesdienste gefeiert und so toll uns um den Tempel gekümmert und geopfert und so. Und Gott sagt dann zu ihnen, vergesst das, was war. Und er sagt zu ihnen, nicht ihr habt mir geopfert, das hat mich gar nicht berührt, sondern eure Sünde haben mich berührt. Das sagt er ihnen an dem Punkt. Weil eben Erlösung mit Zurüstung zu tun hat und weniger nur mit Ausrüstung. Zurüstung meine ich in dem Sinn, er rüstet uns zu, er wappnet uns für den Alltag, wo wir eben durchgeführt werden durch ihn, wo wir Zeuge sein dürfen und so weiter, auf unsere Art und Weise. Aber es ist eine Zurüstung. Es geht nicht nur ums Drumherum. Und ich finde, da kommt man ganz schnell rein. Also ich finde, das ist eine reelle Gefahr. Auch bei uns hier, auch als Pastor, und mir ganz besonders. Dann kümmert man sich um alles, Dienstplan, Gebäude, das. Dann hast du irgendwann ganz viel an der Backe. Und es ist immer eine Gefahr, dass man dann diesen Momentum verpasst, wo Jesus die Jacke anzieht und sagt, jetzt gehen wir aber raus. Und das heißt auch, es ist nicht der Punkt, Erlösung hat auch nicht damit zu tun, wo ich mich wohlfühle. Weil das ist das, was ja das Volk Israel hier noch blockiert. Die haben sich wohlgefühlt in ihrem Tempel und in ihrem frommen Gehabe so und haben dem nachtrauert. Und haben sich deshalb auch gefragt, ja, liebst du mich überhaupt noch? Das ist vielleicht so dieser Moment des Verlassenswerdens. Jesus geht, zieht die Jacke an, was soll das? Ich bin doch hier. Aber vielleicht müsste man sich die Frage dann anders stellen, lieb ich ihn noch? Gehe ich mit? Ist es mir wichtig, wo er ist? Oder ist mir nur wichtig, dass er da ist, wo ich bin? Und wo ich mich wohlfühle, selbstverständlich. Ich glaube, Erlösung heißt, dass unsere Liebesbeziehung ein Update bekommt. Und das bekommt eben auch das Volk Israel an der Stelle. Er sagt, vergesst das Vergangene. Also diesen Tempeldienst und dieses Religiöse und das, was da war, vergiss es. Aber er sagt nicht nur, vergiss es, das war's jetzt, sondern er führt sie wieder rein in eine Beziehung, in das, wie er sich's vorstellt. Und das sehen wir hier in Jesaja 43, 19. Hier heißt es, seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse und Einöde entstehen. Er schafft Neues. Für Neues für neue Zeiten. Und ich glaube, für uns kann es hier eine Herausforderung sein. Ich glaube, Jesus hat jetzt schon ganz viel Neues mit uns geschafft. Und ihr habt euch auch vieles eingelassen. Gottesdienst draußen, drinnen, Livestream, was auch immer. Und ich glaube, dass Gott einen neuen Weg schafft, auch für uns als Gemeinde, um Menschen draußen zu erreichen. Und dass wir uns da auch mitgenommen haben. Natürlich ist hier viel Infektionsgeschehe und wir haben uns auch darauf Gedanken gemacht, wie schaffen wir es überhaupt, uns als Gemeinde zu versammeln. Wir brauchen einen Livestream, dass wir die eigenen Leute ja das nur mitkriegen. Aber jetzt haben wir verschiedene, es kriegen auch Außerstehende mit. Wir erreichen plötzlich Leute, die wir nie erreicht hätten. Und ich glaube, mit dem Draußen-Gottesdienst wird es genauso sein. Wir gehen raus, weil wir das Infektionsgeschehe mindern wollen. Aber ich glaube, da erreichen wir auch Leute, weil wir plötzlich sichtbar sind, nicht mehr im Hinterland oder im Hinterhof. Und ich glaube, Jesus fordert uns da heraus, kommen wir mit, auch innerlich mit. Kommst du mit? Ich liebe diese Leute, so wie ich dich liebe. Kommst du mit? Oder ist dir einfach zu unbequem? Das kann man weiterspinnen, neue Lieder, die gesungen werden, egal, wo sich Gemeinde verändert. Andere Gottesdienstzeit haben wir jetzt, auch aufgrund von, nicht aus evangelistischen Gründen, sondern pragmatischen Gründen, aber dieses Flexibelsein ist immer eine Herausforderung. Und ich glaube, da, wo wir uns fragen, was will Jesus, in erster Linie fragen, jeder für sich. Und das der Grund ist, weshalb wir Dinge anders machen. Dann können wir auch davon ausgehen, dass es uns auch in so einen neuen Wind auch in unsere Beziehung zu Gott bringt. Und die Liebesbeziehung zu ihm nicht schwächer wird, sondern stärker wird dadurch. Weil es eben lebendig wird wieder. Und nicht das alte Gewohnte ist, was man halt schon immer hatte. Erlöst Leben heißt ihm Nachfolge, weil er löst unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten und auch Herausforderungen, vor die er uns stellt. Das ist ja auch so was, was im Volk Israel ja auch passiert ist, schon beim ersten Auszug. Dass sie sich gefragt haben an irgendwelche Punkte mitten in der Wüste, ja, uns ging es doch damals eigentlich in Ägypten besser. Aber das kann natürlich uns auch passieren, weil auch dieser Aufbruch neue Probleme mit sich gebracht hat, die man davor vielleicht nicht hatte. Und dann vergisst man vielleicht dran, dass dieser Aufbruch wirklich auch die persönliche Freiheit betrifft, die man in, ich sag mal, für uns in Jesus kriegt, oder diese freie Gottesbeziehung, und dass es eben auch Gott nicht nur um sich selber ging, auch mit dieser Aktion, sondern dass Gott ja auch diesem Volk ein Land gibt und ein schönes Land verheißen hat. Ein Platz, wo man zur Ruhe kommt, wo man wirklich Frieden kriegt. Und ich glaube, so ist es bei uns auch. Einerseits sind wir Zeuge für die Welt draußen, so wie das Volk Israel Zeuge sein sollte für die anderen Völker. Aber das geht mit dem einher, dass Gott das Beste aus unserem Leben machen möchte und dass wir seine Liebe in unserem Leben spüren dürfen. Dass wir so letztlich Zeuge sind und sagen können, wir haben einen liebevollen Vater. Denn an unserer Liebe werden wir auch erkannt von anderen. Und es geht nur, wenn diese Liebe eben in uns auch stärker und frisch wird. Und das ist eben ein Weg, wodurch Herausforderungen geht, sagt mir zumindest der Text. Weil es um Erlösung geht, weil er löst. Ich bete mal noch. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Jesus, dass du wirklich unser Erlöser bist, dass du uns ja überhaupt in die Gottesbeziehung zu dir reingeführt hast und dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir geliebt sein dürfen, Jesus, dass wir es auch erleben dürfen, Herr. Und ich danke dir auch, dass diese Liebe wachsen wird, Herr, durch die Herausforderungen, in die du uns stellst. Und ich danke dir auch für die Herausforderungen, die du uns jetzt schon gegeben hast, durch die Zeit und durch die Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Herr, ich danke dir echt, dass du da auch neue Genetik auch reingelegt hast, ohne dass wir es vielleicht in erster Linie auf dem Schirm hattet, aber ich glaube, weil du es auf dem Schirm hast. Und ich bete jetzt echt, dass du jeden Einzelnen nimmst, Herr, und echt fühlst mit deiner Liebe, dass dieses, du bist gewollt, du bist geschaffen von mir, aber ich habe dich auch erlöst und habe was vor mit dir. Und ich bringe dich auch durch die Probleme, selbst durch die, die ich dir scheinbar beschere, durch die Berufungen und durch die Dinge, die ich mit dir vorhabe, da bringe ich dich durch. Und ich bringe dich nicht nur irgendwie durch, sondern ich bringe dich durch, indem ich wirklich Seite an Seite mit dir gehe und dich da nicht allein lasse und indem du dadurch wirklich meine Liebe und meine Größe nur noch mehr spürst und auch zum Zeuge dieser Liebe wirst. Herr, und ich bete jetzt echt, dass du uns anrührst, Jesus, und dass du auch da, wo Probleme sich auftürmen und Sackgasse entstehen, auch diesen Gedanke dieser Erlösung, dass es immer einen Weg gibt mit dir, dass der jetzt wieder ganz neu durchbricht in deinem Namen. Amen.